Untreue ist nicht das Ende einer Beziehung, sondern eine Chance.
Nein, das war's dann einfach für mich. Da geht's nicht weiter.
Fast alles wird verziehen, aber Untreue nie. Die Generation, die am besten abzufischen ist, das ist die Generation, von der wir reden, ab 40.
Mich kribbelt schon. Es könnte sein, dass dies eine lange Folge wird.
Du neigst zur Dramatik, aber gut, ich liebe das.
Sag ich das? Oder halte ich die Klappe?
Ich halte die Klappe, das ist ganz klar zu beantworten. Du zahlst Ehrlichkeit und Vertrauen ein und bekommst eine Katastrophe.
40 plus. Die Podcast-Therapie.
Mit Florian Weber und Christian Peter Dochs.
Das ist die vierte Folge der zweiten Staffel von 40 plus, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber und ich setze mich hin, gemeinsam mit Christian Peter Dochs, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Mit ihm bespreche ich die Herausforderungen und die Probleme meiner Generation, also der Generation 40 plus. Heute geht's um Affären, Seitensprünge, Fremdverlieben und Untreue. Das alles passiert in sehr, sehr vielen Beziehungen, gerade in der Generation 40 plus. Klar, viele Beziehungen in der Mitte des Lebens sind im Alltäglichen angekommen. Der prickelnde Sex ist nicht mehr so, wie er mal war. Und dann passiert es. Laut Statistik in jeder dritten Beziehung. Und dann? Beichten oder lieber schweigen? Was rät der Docs Paaren, wenn einer von beiden fremdgegangen ist oder eine Affäre hatte? Trennen oder weitermachen? Gehen wir direkt rein in die Sitzung, in der wir erstmal drauf schauen, ob Untreue inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Bin ich, wenn ich in einer Beziehung bin und untreu werde, völlig abartig? Das letzte
Schwein. Also bleiben wir mal bei dem Begriff normal.
Ja.
Man kann heute so sagen, es ist unnormal, wenn man wirklich 40, 50 Jahre verheiratet bleibt und nie eine Affäre hatte oder nie fremdgegangen ist. Das ist wirklich die Ausnahme. Also es ist die Regel, dass es Affären gibt und dass man halt andere Partner hat. Das ist heutzutage normal. Da hat sich aber auch viel verändert. Ich meine, es ist heute viel einfacher, fremd zu gehen mit diesen ganzen Dating-Plattformen und diesen unverbindlichen Treffen, die man machen kann. Das geht sehr viel schneller, sehr viel leichter und deswegen verändert sich da sehr viel.
Aber wir starten doch, zumindest wenn wir das Thema Ehe oder auch Langzeitbeziehung angucken, immer mit der Fantasie oder der Hoffnung, ja, nur wir beide.
Ja, das ist halt wirklich sowas wie eine Illusion. Und das ist auch das, was ich vielen vermittle, wenn sie sich kennenlernen, dass ich halt sie aus diesen Illusionen, wir starten ja Beziehungen mit Erwartungen. Und eine der Erwartungen ist, man muss immer treu sein. Das ist immer eine ganz lustige Frage, was würde denn bei Ihnen zu einer Trennung führen? Und fast alles wird verziehen, aber Untreue nie. Und wenn es dann passiert, wird es ständig verziehen.
Okay, pass auf, bevor wir über die Konsequenzen sprechen, das ist sehr, also mich kribbelt schon. Es könnte sein, dass dies eine lange Folge wird.
Ja.
Aber gehen wir mal zu den Gründen. Warum ist in vielen, in den meisten, wie du sagst, in uns drin, nach einer gewissen Zeit aus der Beziehung zumindest jetzt gar nicht nur emotional, sondern sexuell insofern auszubrechen, als dass ich für eine vorübergehende Zeit, also Seitensprung ist ja erstmal so ein, sag ich mal, einmal, zweimal, dreimal Ding, dass ich mit jemandem...
Blöder Begriff Seitensprung, als wenn man so, also ich weiß nicht, zu welcher Seite springt man denn? Also, als wenn man...
Okay, man wird untreu.
Also, ist klar, man
wir werden untreu und warum?
Ja.
Warum?
Ja, weil die eigene Sexualität langweilig geworden ist. Weil die meisten Menschen ja den Fehler machen. Also ganz oft haben wir ja, es kommen die Kinder. Wenn die Kinder kommen, wird die Sexualität weiter vernachlässigt.
Es ist auch aber schwierig, Sexualität weiterzuleben, wenn die Kinder im Haus sind und so weiter. Man muss ja ständig irgendwie sich...
Ja, man macht nicht mehr Sex, wenn man Lust hat, sondern ich glaube, sie schlafen gerade, jetzt könnten wir und so weiter. Ja. Und es gibt kein Vorspiel. Ja, natürlich. Also dann verliert sich vieles und dann ist natürlich der Reiz hoch, wenn man dann jemanden kennenlernt und flirten kann wieder und sexy ist und dann hat's eine ganz andere Dynamik.
Natürlich. Ja, warte, pass auf. Also es geht die Sexualität mit der Partnerin, dem Partner verloren, aber man hat selber immer noch das Bedürfnis, Sex zu haben. Man wird ja kein asexuelles Wesen.
Nein, die Libido oder die Lust ist natürlich völlig erhalten, ja. Mhm. Zumindest bei den Männern. Bei den Frauen verändert sich das schon häufig so. Es gibt nicht wenige Ehen, muss ich sagen, wo, also das ist ein harter Spruch, aber es ist so, wo die Frauen sagen, jetzt habe ich die Kinder, jetzt ist erstmal gut. In meiner Praxis sitzen dauernd Frauen, die überhaupt keine Lust auf Sexualität haben.
Okay.
Lauter frustrierte Männer, die Lust haben auf Sex und Frauen, die sich unter Druck fühlen, dann unter Zwang manchmal Sex machen, damit die Männer halt endlich Ruhe geben, weil die Männer natürlich schlecht gelaunt sind. Es gibt ja so klassische Reaktionen, auch wenn Männer keinen Sex kriegen, wie sie dann reagieren. Und das ist, also ich würde sagen, dreimal die Woche mindestens Thema in der Praxis.
Also Gründe dafür, dass wir untreu werden. Du sagst, es ist bei den Männern die Sexualität, die sie zwar haben wollen, aber die nicht mehr in der Partnerschaft so funktioniert. Aber dann auch wieder zu dem Punkt müssen wir kommen, dass es ja nicht nur die Männer sind, die untreu werden, sondern die Frauen auch, weil sonst wird das ja, ja. irgendwie zahlenmäßig nicht ja. aufgehen. Also ist es die Suche nach, also das Untreuwerden nach Sexualität ausleben, die man sonst nicht mehr hat. Ein Grund.
Nein, es ist die Suche nach neuem Erleben. Da geht es nicht nur um Sexualität. Um wieder Aufmerksamkeit zu kriegen, wieder beachtet zu werden, also bei den Frauen. Und bei den Männern aber ganz genauso, als Mann wieder begehrt zu werden. Wenn du als Mann eine Frau hast, die einfach keine Lust mehr hat, mit dir zu schlafen, dann ist es natürlich schön, wenn du rausgehst und andere Frauen dir sagen, hey, du bist begehrenswert, ich mag dich, ich will dich und sowas. Und das umgekehrt bei den Frauen auch. Frauen suchen, es geht darum wieder um so einen kleinen, also Narzissmus hörst du ja nicht so gerne, aber es geht darum, dass wir die Anerkennung kriegen.
Doch, ich höre es insofern gerne, Narzissmus. Ich bleibe heute an vielen Sachen hängen, die wir besprechen, weil ich gerne bereit bin, gemeinsam mit dir das salonfähiger zu machen und den negativen Touch, den der Narzissmus hat, nämlich diese destruktive und nur andere beherrschen wollen und fertig machen wollen, den wollen wir hier auch ein bisschen auflösen, weil wir schon darüber gesprochen haben, dass ein positiver Narzisst natürlich Selbstbestätigung Anerkennung braucht, ja. aber ohne die anderen fertig zu machen.
Ja, einfach, aber und ganz viel tut, um die Anerkennung zu kriegen.
Deswegen,
was tut denn eine Frau, wenn sie rausgeht? Mein Gott, wie lange dauert das, bis sie dann sich so begehrenswert gemacht hat und umgekehrt der Mann auch? Also man sagt ja immer, woran erkennt man, dass ein Partner fremd geht?
Ja.
Daran, dass er anfängt, sich anders zu kleiden. Und mit einem Mal auch wieder anfängt, sich zu pflegen, Parfum aufzulegen und so weiter und so fort. Und sich sexy anzuziehen.
Dann gibt es aber eben noch das nächste Ding, wo nicht nur die Sexualität, sondern dann anfangen, Gefühle eine Rolle zu spielen. Sprich sich.
Bei Sexualität entstehen immer Gefühle, zumindest für Frauen. Das liegt auch daran, wo das Sexualzentrum der Frauen liegt. Das liegt halt in der Nähe vom Hypothalamus. Das heißt, in der Gegend, wo man sich wohlfühlt.
Im Hirn.
Im Hirn, ja, wo man Wohlfühlen braucht. Die Frauen brauchen Atmosphäre für Sexualität. Bei den Männern ist das Sexualzentrum direkt neben dem Nervus Opticus, also eben im Sehzentrum oben. Deswegen reagieren Männer auch auf visuelle Reize. Und direkt neben dem Dominanzzentrum. Deswegen wollen sie auch besitzen. Also die wollen eine Frau haben. Deswegen ist es auch so mit dem, auch und neben dem Machtzentrum. Wenn Männer zum Beispiel Geschäftsabschlüsse machen, das ist in Japan nicht so unhäufig, dass man halt, wenn die gute Geschäftsabschlüsse, dann wollen die feiern und feiern das mit Frauen. Dann wird es sozusagen, dann hat man seinen Erfolg, weil das Machtzentrum, Dominanzzentrum und das Sexualzentrum direkt nebeneinander liegen. Das Sexualzentrum der Frauen liegt in einem Bereich, also im limbischen System, wo der Hypothalamus, wo es um Atmosphäre geht, wo es um Sicherheit geht, wo es um Wohlfühlen geht. Deswegen brauchen Frauen auch für gute Sexualität das Gefühl von Sicherheit. Eine gute Atmosphäre. Männer können aus dem Streit heraus, zack, können die Sex haben. Weil hier das Aggressionszentrum liegt übrigens auch in der Nähe. Deswegen werde ich übrigens auch sauer, wenn sie keinen Sex haben.
Wow, also wow. Das sind jetzt die Erklärungen des Psychiaters, der sich mit unserem Gehirn sehr gut auskennt und welche Botenstoffe wo hingeschickt werden und was, welche Zentren nah beieinander sitzen. Das war mir tatsächlich komplett neu, aber wir wissen ja, nicht nur aus Japan übrigens, sondern es gab ja schon einen großen Skandal, ich glaube von einer großen Versicherung mal, als das aufgeflogen ist, oder große Autofirmen, dass tatsächlich irgendwie nach so Firmenfeiern und so weiter.
Da werden Nutten eingeflogen, dann, ja.
So, das hat eine Erklärung, nicht nur aufgrund von, patriarchalischer Gesellschaftsstrukturen, sondern das kommt aus unserem Hirn.
Deswegen reagieren Männer auch eben auf visuelle Reize, also zum Beispiel Zeitungen und sowas oder Pornos. Sind für Männer viel erregender als für Frauen. Frauen brauchen die Atmosphäre.
Was aber nicht als Entschuldigung dafür dienen darf, dass man jetzt als Mann sich wie die Sau verhält und sagt, so, ja, ist halt in meinem Gehirn irgendwie so geschaltet.
Nein.
Ja, also ich muss jetzt mal kurz den moralischen spielen.
Klar. Ja. Nein, das ist richtig. Das ist keine Entschuldigung dafür, aber es ist eine Erklärung dafür, warum zum Beispiel Männer was Frauen nie verstehen. Wenn Männer streiten, wollen die Sex oft, um sich wieder zu versöhnen. Ja, und wenn Frauen streiten, dann wollen die alles, aber keinen Sex. Die wollen erstmal Atmosphäre, die brauchen wieder gut sein und sowas. Bei den Löwen sieht man das ganz gut. Löwen, wenn die einen Kampf mit dem Rivalen gehabt haben, dann gehen sie danach hin und begatten erstmal eine andere Löwin und dann legen sie sich dann zum Schlafen. Und wenn der andere Löwe klug ist, wartet er, bis der begattet hat und dann kann den Löwen fertig machen sozusagen. Aber Löwen machen das auch. Die feiern ihre Siege direkt danach, indem sie den Beischlaf mit der Löwin haben. Und so ähnlich ist es bei uns Männern eben auch, dass wir nicht die Atmosphäre brauchen, wir brauchen den Sex und wir wollen uns auch versöhnen über Sexualität. Und Frauen wollen erstmal Versöhnung haben. Dann kann wieder Nähe entstehen.
Da war jetzt einiges dabei, das ich erstmal sortieren muss. Männer und Frauen ticken doch recht unterschiedlich, wenn es um Sex geht. Und das liegt daran, meint der Docs, wo jeweils das Sexualzentrum im Hirn liegt. Deutlich auch, wie sehr Langzeitbeziehungen, wo es Kinder gibt, sich auf die Sexualität auswirken und dazu führen können, dass wir empfänglicher werden für Seitensprünge und Affären. Wir suchen woanders den Sex, den wir zu Hause nicht mehr haben. Aber eben nicht nur Sex. Wer fremd geht, bei dem ist die Beziehung schon längst kaputt. Sagen viele so. Aber stimmt das auch so?
Das Thema, wenn wer auch immer in der Beziehung untreu wird, ja, dann gibt es, ich weiß nicht, ob das langsam bröckelt im Bewusstsein von uns allen, aber bisher war das immer so, dass man dann gesagt bekam, ja, aber wenn du untreu wirst, dann stimmt ja in deiner Beziehung was nicht.
Das
ja?
ist Käse.
Also kann es auch
Beziehung
passieren,
kann dass... wunderbar sein.
Okay.
Ja, aber es passiert dir mal,
also es ist
man
kein
trinkt
Zeichen.
Was so viel oder so. Nein, das ist doch viel. Immer früher hat man auch, also früher war ja auch die Idee, dass die Frau schuld ist, wenn der Mann keine Erektion kriegt. Und so ungefähr heißt es jetzt dann so, also wenn eine Beziehung, nur wenn eine Beziehung schlecht ist, geht man auch fremd.
Das ist Quatsch.
Völlig weit weg von der Realität.
Okay.
Ich habe ganz viele Beziehungen, die sind sehr gut, aber das, man erlebt das als Erweiterung. Und wir Männer sind ja, also wir haben ja schon mal Narzissmus schon mal gesprochen, wir sind ja leicht ansprechbar, wenn dann wir mal unterwegs sind. Dann
schöne Formulierung, erzählt leicht uns, ansprechbar.
Ja, dann, dann erzählt uns eine tolle Frau mit einmal, was wir für tolle Typen sind und oder umgekehrt, die Frau genauso ist empfänglich dafür.
Wollte gerade sagen,
ja,
das
ja,
passiert
ja.
auch.
Ich habe gerade ein anderes Paar vor allem, da ist die Frau, der Mann hat die halt nie beachtet und dann ist da einer reingegrätscht, der beste Freund natürlich, der hat ja erzählt, du bist so wunderbar, ich höre dir so gern zu und du siehst so super aus und so, ja. Das letzte Kompliment vom Mann war ungefähr 8 Jahre her.
Wobei da dieses, wenn da dann die Untreue passiert, würde ich sagen, da stimmt ja was in der Beziehung nicht, wenn eben eine Partnerin oder ein Partner so wenig Beachtung findet, dass man sich diese Beachtung sehnsüchtigst außerhalb sucht, dann würde ich sagen, ist ein wichtiger Teil innerhalb der Beziehung echt sehr verschütt. Oder? Wenn,
ja,
man sich, wenn man sich gegenseitig so wenig positives Feedback gibt, dass ich das also lächzend von jemand anderem hole.
Die meisten Ehen sind so. Die meisten Ehen geben sich keine Wertschätzung innerhalb der Beziehung. Was man in der Beziehung macht, ist Kritik. Das macht man ganz gerne. Aber wirklich, ich frage doch die Leute ganz oft, wann haben sie ihrer Frau zum letzten Mal gesagt, ich liebe dich? Also das Thema Wertschätzung ist ein ganz zentrales Thema. Und eine Beziehung ist dann natürlich noch mehr gefährdet, wenn beide sozusagen von der Wertschätzung her verarmt sind. Wenn man sich nur noch kritisiert und dann kriegst du draußen zu hören, hey, du bist ein super Typ oder umgekehrt, du bist eine tolle Frau und sowas. Dann bist du übrigens die Generation, die am besten abzufischen ist, das ist die Generation, von der wir reden, ab 40. Also wenn man Frauen sucht, dann sind die ab 40, ja, weil die schon Ehe hinter sich haben und also die Ehe schon eine Weile dauert, haben Kinder bekommen und so weiter und durch die Kinder wird die Sexualität ja insbesondere nochmal stark belastet. Und man hat so eine Routine die ganze Zeit, wo die Wertschätzung völlig verloren geht im Alltag. Da werden keine Komplimente mehr gemacht, da zieht man sich nicht mehr an, da kommt der Wohnbeutel zum Einsatz, dann also, dass man zu Hause.
Der Wohnbeutel,
ja, dass man zu Hause nicht mehr sich zurecht macht, sondern einfach, ich mache mich so schnell wie möglich, so unattraktiv wie möglich zu Hause. Und dann mache ich natürlich auch gar keine Wertschätzung mehr. Und dann, klar, da kann jeder reingrätschen und der ist dann schon gleich der Prinz oder umgekehrt die Prinzessin. Und was wir auch nicht vergessen, also ein Punkt, den wir vorher nicht angesprochen haben, oft ist ja auch so, dass du dann in der Fremdbeziehung eine Sexualität erlebst, die du zu Hause nicht erlebst. Das ist ja auch noch das, dass die Unehrlichkeit in der Beziehung so ist, dass sexuelle Vorlieben, dass sexuelle Fantasien nicht angesprochen werden. In der Praxis mache ich das immer so, dass ich den Mann frage und sage, welche sexuellen Fantasien hat ihre Frau? Und dann siehst du, wie er anfängt zu schwimmen. Oder umgekehrt, ich frage die Frau, welche sexuellen Fantasien hat der Mann? Und dann siehst du, die sprechen da nicht drüber.
Weil sie es nicht voneinander wissen, meinst du?
Ja, die wissen es nicht. Ja. Die wissen es nicht, die schwimmen. Ja, und dann frage ich auch zum Beispiel den Mann, findet Ihre Frau es gut, wie Sie sie küssen? Ja, ich glaube schon, als wir noch geküsst haben und so. Also solche Sachen, es wird über Sexualität wird nicht gesprochen heutzutage noch. Das haben wir alles in den Medien, aber über die eigene Sexualität wird nicht gesprochen. Und dann geht man macht man eine Affäre und dann mit einmal beginnt die Kür.
Ich wollte noch fragen, wir haben jetzt besprochen, dass die Konstruktion der Beziehung dazu führen kann, dass Mann, aber eben auch Frau untreu wird. So, ja. Das ist das eine. Aber gibt es auch so etwas wie eine, weiß ich nicht, Persönlichkeitsveranlagung? Also sprich, dass es einfach Typen gibt, Männlein wie Weiblein, die dafür prädestiniert sind, untreu zu werden und es auch immer wieder zu werden. Also ja. Die das nicht abstellen können, obwohl sie ja. Vielleicht eine Beziehung führen, nach den Hinweisen, die du jetzt gegeben hast oder wir besprochen haben, indem man gegenseitige Wertschätzung und auch eine ja. Top-Sexualität auch hat.
Ja, ja.
Und,
ja, ja.
Aber es gibt dann trotzdem vielleicht Typen, die
müssen dann fremdgehen oder Frauen, also nicht nur auch Typinnen.
Ja, 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 ja schon ja. Klar. Ich meinte das jetzt genderübergreifend. Ja, ja. Also liegt das auch in einer Persönlichkeit?
Also da gibt's welche, die sprechen dann von der sogenannten Suchtpersönlichkeit. Und die Suchtpersönlichkeit hat genau dieses Phänomen, was Beziehungen angeht, wie mit anderen Dingen, wo sie halt so dann konsumieren. Aber meistens ist der Grund dafür, muss man sagen, das Mickrige selbst. Und da geht's auch wieder um den unterversorgten Narzissmus. Also ich suche mir die Anerkennung halt und stabilisiere darüber mein Selbst. Das ist natürlich bei Frauen ganz anders, aber da hat sich inzwischen auch viel getan. Früher war das haben die Frauen sich die Anerkennung halt heimlich geholt, weil das unmoralisch war, wenn Frauen, das ist ja auch irre, oder wenn ein Mann ganz viele Frauen hat, dann ist er ein toller Hecht, wenn eine Frau viele Männer hat, ist sie eine Schlampe. Ist ja heute auch noch so in unseren Moralvorstellungen fast drin. Und also letztendlich muss man sagen, es ist so, das ist in deiner Struktur, dass du halt, wenn du unsicher bist, suchst du dir die Anerkennung im Außen. Und dann suchst du dir eben auch in der Sexualität.
Das heißt aber trotzdem gäbe es für diesen notorische Fremdgängerin, Fremdgänger Hoffnung, wenn er das ändern wollte, weil er seine Beziehung, seine eigentliche vielleicht schützen will, indem er in der Persönlichkeit wächst.
Ja.
Und diese Sucht nach dieser Anerkennung vielleicht entweder nicht mehr hat oder sich die Anerkennung woanders holt.
So mache ich Therapie mit den Leuten, dass ich mit dem Selbstvertrauen stärkende Therapie mache. Und das wirst du immer wieder sehen. Es gibt Leute, die haben strahlen so ein Selbstvertrauen aus, die haben das nicht nötig.
Also, je nachdem, wie selbstbewusst wir sind, neigen wir mehr oder weniger zu Seitensprüngen und Affären. Manche brauchen die Bestätigung von außen und holen sie sich auch über Affären oder One-Night-Stands. Laut Docs liegt die Neigung, untreu zu werden, also zum einen in unserer Persönlichkeit, zum anderen in der Art der Beziehung, die wir haben. Und wenn die nicht mehr erfüllend ist, sind wir empfänglicher für Menschen, die uns das geben, was uns zu Hause fehlt. Kommen wir jetzt zur wichtigsten Frage, wenn es um das Thema Affären und Seitensprünge geht. Beichte ich das meinem Partner oder meiner Partnerin? Bin ich ehrlich oder verschweige ich das Ganze? Sage ich das oder halte ich die Klappe?
Ich halte die Klappe, das ist ganz klar zu beantworten.
Generell beim Thema Untreue?
Wenn es eine Bedeutung hat, dann sage ich es natürlich. Aber wenn es keine Bedeutung hat, wenn es also nicht dazu führt, dass ich halt unsere Beziehung beeinträchtigt ist, dann gibt es doch keinen Sinn. Also wenn ich jetzt mal nehmen war, ich war irgendwo auf einem Seminar und habe da mal eine Nacht eine schöne One-Night-Stand gehabt, das zu sagen, wäre eine Katastrophe. Warum soll ich meine Beziehung gefährden? Ich weiß, dass viele Zuschauer jetzt wahrscheinlich schlucken, weil man sagt, man muss immer ehrlich sein, man muss sowas offen sagen. Aber dadurch riskiert man doch eine gute Beziehung. Und ich würde doch nie meine Beziehung, also irgendwie, die ich 20, 30 Jahre habe, durch so einen One-Night-Stand gefährden. Und wenn ich das sage, gefährlich, ja.
Warte. Die Frage ist
gefährlich. Was hat das für eine Bedeutung? Wenn es andere wirklich Bedeutung hat, dann muss ich sagen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so ein One-Night-Stand hat und man hat irgendwie das Bedürfnis, das der Partnerin dann oder dem Partner zu sagen, wie du sagst, dann hofft man auf das Thema Ehrlichkeit und Vertrauen einzuzahlen.
Ja, aber das geht schief. Du zahlst Ehrlichkeit und Vertrauen ein und bekommst eine Katastrophe. Und was ich oft sehe, ist auch zum Beispiel, viele Partner wollen es gar nicht wissen. Also ich habe Paare, da wissen, jetzt nehmen wir mal in dem Fall zwei Paare, die ich habe, da wissen die Frauen, dass die Männer fremdgehen. Aber sie wollen es gar nicht wissen, weil sie eine gesunde, gute Beziehung haben, dass sie wissen, also sie wissen, wenn sie es wüssten, jetzt ist es ein bisschen schwierig, eine Formulierung, dann müssen sie Konsequenzen gehen, müssen sie irgendwas machen. Also die Männer gehen so offensichtlich fremd. Du siehst das, also ich war, hab
aber, einen, ist, aber wenn das so offensichtlich ist, ist es dann nicht kränkend für die Partnerin?
Ja, aber sie übersieht es. Wir verdrängen. Wir verdrängen ja gerne Dinge, die wir nicht wissen wollen. Manchmal sind die Indizien, wenn man das so sagen will, so offensichtlich. Ja, ja. Ich habe auch in meiner Praxis, ich habe zum Beispiel ein Ehepaar, die haben drei Kinder, alle drei Kinder kommen von einem anderen Vater. Und der Mann denkt, das seien alles seine Kinder, wundert sich jetzt natürlich schon, dass sie unterschiedlich aussehen. Aber kommt nie auf die Idee, dass diese drei Kinder nicht von ihm sind.
Da gibt es auch Statistiken, erschreckend, ja. Wo angeblich das gar nicht so selten ist.
Nein, das ist gar nicht so selten. Die sogenannten Kuckuckskinder. Erleben wir auch in der Praxis gar nicht so selten. Aber da ist es auch so, dass es nicht gewusst werden will. Und jetzt hat sich gerade so ein paar getrennt. Die hatten auch unterschiedliche Kinder. Und dann hat sich nach der Trennung rausgestellt, als sich der Wahrheit gesagt haben, dass sie nochmal jeder ein Kind woanders hatten, außerehelich sozusagen. Oder ein anderes Paar habe ich, der ist zweimal verheiratet. Egal, das kann man ewig weitermachen. Es ist eine unglaubliche Unehrlichkeit da. Und über diese Unehrlichkeit stabilisiert sich aber die Beziehung, weil wir eine bestimmte Vision haben. Du hast das ja am Anfang auch in unserer Serie schon mal gesagt, dass du diese Vision von heiler Familie hast und sowas. Wir wollen ja gerne so eine heile Familie haben. Und viele wollen sich die Vision nicht nehmen lassen, nehmen auch in Kauf, dass sie dann belogen werden.
Also, es kommt auf den Tisch. Ja. Sagen wir es mal so. Was ist dann? Ist dann das Vertrauen in den anderen so nachhaltig erschüttert, dass man sofort sagen muss, Schluss mit dieser Beziehung.
Jetzt machen, das können wir doch ganz einfach. Also ich bin bereit, das persönlich zu machen.
Es gibt Menschen in deinem Beruf, die raten dazu.
Das weiß ich, ganz schrecklich, ja. Wenn du das erfahren würdest, würdest du deswegen die Beziehung zu deiner Frau auflösen? Du erfährst,
Nein. Kann ich dir sagen, würde ich nicht. Ich wäre Weltuntergang.
Ja, du bist gekränkt. Natürlich.
Ich weiß,
du und Florian Weber bist betrogen worden. Ja,
aber,
das ist klar.
Wenn meine Beziehung so ist, wie ich sie jetzt empfinde,
ja.
Dann ist sie für mich erstrebenswert erhaltbar.
Ja.
Lass uns bei dem Thema bleiben, ob es möglich und ratsam ist oder eine Chance gibt, für eine Beziehung weiter zu bestehen und zwar qualitativ hochwertig weiter zu bestehen.
Ja, Krise als Chance, ja, genau.
Krise als Chance,
das ist es, ja.
Geht.
Ja, total, ja. Auch für mich selber gelebt, auch in meinen Beziehungen habe ich das erfahren und habe nie die Beziehung beendet, weil mir die Beziehung viel wichtiger war. Was ist denn dagegen, wenn ich eine gute Beziehung habe über 10, 15 Jahre, was ist denn dagegen, wenn irgendwie meine Frau mal mit jemandem Gott, also irgendwie Sex gehabt hat und dann noch mit einem, der natürlich lange nicht so gut ist wie ich?
Ist klar.
Das ist klar. Hm. Natürlich, kann ja nur schlechter sein.
Das Thema... Ja, wobei, ja, du sagst das einfach so, aber ich kenne das eben schon.
Ich habe die Dramen jede Woche bei mir in der Praxis.
Aus dem Umfeld. Das, ja, ja, also nicht nur Riesendramen, ja. Sondern dass das für viele Leute ein Automatismus ist, die in einer vermeintlich, funktionierenden Beziehungen von Betrug erfahren und sagen, nein, das war's dann einfach für mich. Da geht's nicht weiter.
Da geht es ja um den Vertrauensbruch.
Ja, ja.
Da ist es immer wieder, weil du mein Vertrauen missbraucht hast.
Ja, was auch immer, aber für die ist klar, Untreue bedeutet Ende der Beziehung.
Ja, das weiß ich, habe ich jede
auch
Woche.
Auch von Menschen, die jünger sind als ich noch.
Ja, und die zerstören sich danach und hassen sich danach. Und
Würdest du aber sagen, tut es nicht?
Bis für den Abgrund geht es. Doch, ich erlebe es jeden Tag, dass es so ist, aber ich finde es natürlich nicht entsprechend dem, was es wirklich bedeutet. Es geht um Kränkung dabei für mich. Es geht dabei nicht darum, dass ich betrogen worden bin, sondern es geht darum, dass ich so gekränkt bin, dass meine Resilienz so gering ist. Wenn jemand eine hohe Resilienz hat, dann kann er das abfedern. Aber wir sind halt alle so verbrechlich und so leicht kränkbar, dass wir halt dann, wenn sowas passiert, sagen wir, dann ist aber Schluss, das ist aber gar nicht. Der Mann, das ist ja irre, die Leute können vorher ganz andere Sachen gemacht haben, die viel schlimmer sind. Ja?
Das heißt, du würdest jemanden, der zu dir kommt, ein betrogener Mensch, Mann
oder
Frau.
Jede Woche, kannst du ruhig sagen, die kommen jede Woche, ja?
Ja, die kommen zu dir und sagen, Mensch, Docs, was mache ich jetzt? Dann würdest du versuchen, die Resilienz dieses Menschen zu erhöhen, damit er nicht gleich die Beziehung in den Sack haut.
Erstmal würde ich gucken, was ihm die andere Person noch bedeutet. Und wenn er sagt, wirklich, ich liebe diese Frau oder ich liebe diesen Mann, dann ist es wirklich wichtig. Weil man muss unterscheiden zwischen der Possessivität. Geht es darum, dass ich gekränkt bin, weil ein Besitztum mir genommen worden ist oder benutzt worden ist? Oder ist es wirklich Liebe? Und ganz oft ist es dummerweise wirklich Possessivität. Also geht es darum, dass ich den anderen besitzen will. Er soll mir gehören.
Ja, und niemand anderem.
Ganz, ganz hart gesagt, wenn, also für mich sage ich das zumindest, vielleicht kannst du es auch sagen, wenn ich doch eine Frau wirklich liebe, dann werde ich doch nicht diese Beziehung kaputt machen, weil die mal einen anderen Mann gehabt hat. Aber wenn ich sie besitzen will, dann mache ich natürlich ein Riesentheater. Und ganz oft muss man das unterscheiden. Das ist ein großer Unterschied zwischen dem eben, wenn ich liebe, gönne ich dir doch auch was. Dann gönne ich doch, also ganz, wenn man es jetzt ganz weit verklärt, kann man sagen, wenn ich den Partner sehr liebe, dann gönne ich ihm doch dieses Glück, mal jemand anders zu erleben.
Kann das nachempfinden, was du sagst? Und natürlich ist dieses Gedankenspiel, das geht mir durchaus auch nicht selten, also nicht jeden Tag, aber nicht selten durch den Kopf, was du sagst, ne? Also dieser Frau, die ich liebe, das zu gönnen. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass ich nicht wüsste, wie ich mit diesem Schmerz...
was macht denn, was tut denn weh, welcher Schmerz?
Es tut das weh, dass...
Dass du eine tolle Frau hast und ja, aber auch dass mal einen anderen Mann gehabt
ja,
hat.
Ja, nein, du weißt ja nie, und das haben wir vorhin besprochen, du weißt ja nie, ist das jetzt nur rein mechanisch Sex und dass sie sich toll hat finden lassen wollen von jemand anderen und dann ist sie aber...
Nein, die wird leidenschaftlich gewesen sein, die wird ja, auch verliebt gewesen sein.
Ja, von mir
sein.
Ist sie auch ja. leidenschaftlich gewesen, ja. aber dass die Intimität und das, was wir beide nur miteinander haben, ja, ja dass das dadurch verloren geht, das ist ja die Angst schon, die auch mitschwingt. Ja, also
ja, aber deine Frau hat doch vorher auch schon mit anderen Männern geschlafen. Das ist doch nur zeitlich
aber da
versetzt.
Kannte sie mich ja noch nicht.
Ach so. Ja, da kommt aber die persönliche Kränkung.
Na ja.
Ja.
Ja, das ist doch aber normal. Nee? Ja. Kennst du viele, die da nicht persönlich gekränkt sind?
Natürlich, ich kenne haufenweise, oder meine Praxis schäumt über vor solchen Leuten, die riesen Szenen machen.
Ja, ja, aber ich meine, kennst du Leute, die Leine so lange lassen, der Partnerin oder dem Partner, dass sie sagen, ist okay, komm ich gut mit klar, machen wir weiter.
Ich kenne ein paar, die das so machen. Und das Interessante ist, wenn du die Leine lang machst, passiert das gar nicht.
Da könnte was dran sein. Aber ehrlich, wer von uns ist da wirklich so locker drauf? Die Angst, dass das Besondere, die Intimität, die sonst nur wir mit unserem Partner teilen, kaputt geht, ist doch sehr groß. Und auch die Größe, damit klarzukommen, wenn der andere fremdgegangen ist, haben vermutlich nur wenige. Auch weil nach einem Seitensprung noch was Entscheidendes unwiederbringlich verloren gegangen ist in meiner Partnerschaft, das Vertrauen. Das Vertrauen, das vorher da war. Können wir das jemals wieder aufbauen? Doc sagt knallhart nein. Dieses Vertrauen bekommen wir nicht wieder. Es war aber auch nie da. Diese Erkenntnis sei aber nichts Schlimmes, sondern könnte sogar der Lichtblick für die Beziehung sein. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir es aufgrund dessen, was wir hier besprechen, hinbekämen in so einer Situation, Abstand auf Zeit. Dann kann ich mir gut vorstellen, nicht nur gut vorstellen, sondern dann habe ich schon erlebt und gehört, dass dieses Urvertrauen, das in einer tollen Beziehung mal da war, dem anderen gegenüber,
ja.
Also dieses wirklich ne, sprichwörtliche Hand auf die Herdplatte legen ne, oder Hand ins ja. Feuer legen für jemand anderen, dass das weg ist. Und dann wäre die Frage, ist es möglich oder wenn wie möglich, eine Beziehung auch gut wiederzuführen, ohne dieses Urvertrauen. Also, dass man sich sagt, pass auf, ich liebe diesen Menschen noch, ich möchte mit ihm zusammen sein, ich muss da einen Haken dran machen, auch an diese Warum-Frage, aber eines ist nicht mehr da, dieses hundertprozentige blinde Vertrauen, das ich vorher hatte.
Das ist wirklich wunderbar. Wie gesund ist das denn? Ja, es gibt kein Urvertrauen in einer Beziehung. Das ist ein Punkt, da können wir wieder ein neues Fass aufmachen. Aber diese Idee, dass wenn ich eine Frau liebe oder einen Mann liebe, wir dahin kommen, dass wir in allem Vertrauen haben und wir dieses Urvertrauen haben und so weiter, das ist eine romantische Kiste. Die gibt es nicht. Und hör auf, mit diesen Erwartungen in eine Beziehung zu gehen, dass wir uns so lieben, dass ich dir in allem vertrauen kann und du bist immer da. Du machst mich ganz fertig damit. Du glaubst wirklich daran. Du möchtest das so haben.
Ja, ich glaube, du zerstörst jetzt bei vielen diese Ja, aber du sagst es ja, es ist romantisch. Es ist
Urvertrauen, kann ich zu meinen Eltern haben vielleicht.
Es ist romantisch und auch die Romantik ist ja eine Epoche, die nur sehr kurz gedauert hat und noch gar nicht so lange her ist. Im Blick auf die Menschheitsgeschichte, so wie wir sie kennen, ist sie 400.000 Jahre alt, ist die Romantik tatsächlich, wo dieser Gedanke herkommt, ein so kleiner Fliegenschiss und den versuchen wir in unsere Postmoderne irgendwie zu retten.
Und mit dieser Erwartung mache ich jede Beziehung kaputt.
Und da sagt der Docs, das gibt's gar nicht.
Und wir wollen Ehrlichkeit haben, wir wollen uns immer vertrauen und so weiter. Das gibt es nicht, das ist eine Illusion. Und es gibt auch nicht die Beziehung, die nächsten 50 Jahre oder 30, bis der Tod uns scheidet, das gibt es nicht. Das
die gab es früher, weil wir nicht so alt geworden sind. Da wären wir beide schon, also wäre ich auch schon nicht mehr da, da hätte ich eine Beziehung gehabt, die hätte maximal 20 Jahre gedauert, aber auch sicher nicht länger, weil dann steigst du 6 feet under und das ist ja.
Also du möchtest dieses Urvertrauen haben.
Nein.
Und du denkst, es ist dadurch zerstört.
Es war jetzt eine Frage dahingehend, dass zumindest die Illusion dieses Urvertrauens vor dem Treuebruch.
Treuebruch, du neigst zur Dramatik, aber gut. Ich liebe das, ja.
Ja, weißt du, ich habe da auch Sturm und Drang gelesen.
Meine hysterische Seite, ja.
Meine Sturm und Drang Seite. Weißt du, Werther, Klopstock und so weiter.
Ja.
Der junge Werther, die leiden das und so weiter. Nein, also du hast in der Illusion, von mir aus, dann gibt's das nicht, laut dir, aber du hast eine Zeit lang in der Illusion gelebt, dieses Urvertrauen ist die Basis unserer Beziehung. Und dieses Urvertrauen ist dann nach der Bekanntwerden der Untreue.
Nachdem du mich so enttäuscht hast.
Weg. Und dann ist die Frage, kann ich mit der klaren Sicht oder mit dem Wegfallen der Illusion eine wunderbar gesunde Beziehung führen?
Dann könnte ich
eine
gesunde Beziehung führen, ja. Wenn ich einfach sage, okay, wir haben nicht dieses Urvertrauen, wir leben zusammen, wir haben beide unser Leben, wir haben unsere Persönlichkeiten und wir sind nicht auf der Welt, um irgendetwas zu konstruieren, was in der kleinen hysterischen Welt von Florian existiert.
Also eigentlich deiner Definition nach müsste es danach, nach einer Achtung, nochmal so ein Begriff, Katharsis, eigentlich sogar noch eine bessere Beziehung sein als vorher.
Ja, der Krise als Chance. Und das erlebe ich auch ganz oft, wenn die Leute sowas überstanden haben, dann sind sie auf den Teppich gekommen, dann wissen sie, was ist einfach und sie werden wertschätzender, kannst du gar nicht vor. Und vor allen Dingen auch, das ist wirklich manchmal fantastisch, die Sexualität belebt sich. Deswegen, die Männer fragen dann immer, die wollen ganz genau wissen, was passiert ist. Das ist ganz interessant. Frauen gehen da lockerer drüber weg, wenn die Frauen fremd gehen, dann fragen die Männer in der Therapie auch immer genau, jetzt erzähl mir genau, was du gemacht hast. Ja?
Okay.
Also die wollen wirklich jeden Kuss wissen, jedes Streicheln wissen und so weiter und fort. Und die Frauen wollen es gar nicht wissen. Also mehrheitlich sage ich das jetzt einfach mal so. Stimmt natürlich, wie du sagst, immer wieder andere Ausnahmen. Und ich habe manchmal den Eindruck, die geilen sich dran auf. Und das ganz Interessante, was passiert, ist eben dann, dass die Sexualität, die sie vorher nicht gelebt haben, die sie ja woanders dann erlebt haben, mit einmal in die eigene Sexualität eingebaut wird. Also ein häufiges Thema ist dabei Oralverkehr zum Beispiel. Ja, der meistens außerehelich, dann erlebt wird innerehelich, aber verneint wurde. Und mit einem Mal, das ist etwas, was mit einem Mal die ganze Sexualität wieder belebt.
Als Ergebnis dessen, was du ausführst, das ist jetzt...
Untreue ist nicht das Ende einer Beziehung, sondern eine Chance für die Beziehung.
Eben, also das, was ich gerade eben sagte und du bejahst, im Grunde genommen wird es danach sogar vielleicht besser, als es vorher jemals war.
Ja, genau.
Das sollte jetzt.
Ist ein
aber jetzt
ein
motivieren wir die Menschen dazu, untreu zu werden.
Nein, wir motivieren sie, wach zu werden, bevor sie untreu werden. Und einfach schauen, zum Beispiel, was machen wir denn in unserer Beziehung? Was ist denn wirklich bewusster? Sind wir wirklich so, dass wir noch attraktiv füreinander sind? Geben wir uns noch Mühe? Machen wir uns Komplimente? Geben wir uns Anerkennung? Machen wir mal Dates im Hotel? Treffen uns einfach mal, als seien wir Fremde? Können wir sowas, also was können wir machen, um unsere Sexualität, um unser Leben, unsere Beziehung zu beleben? Das ist ja das meiste, dass die Leute vor sich hin dümpeln in der Beziehung und dann kommt mit einmal dieser Warnschuss, dann kommt mit einmal Knack, sie gehen fremd, das ist dann wie ein Warnschuss und dann werden sie wach. Und dann sagen sie mit einmal, wow, es gibt ja auch, ich habe wirklich schade, ich möchte dich nicht verlieren. Die haben ja immer gesagt, die haben so ein Urvertrauen und die haben den im Sack und das ist für immer, ja? Dein wunderbares Urvertrauen werde ich jetzt mal mitnehmen. Aber das ist wirklich eine gute Gelegenheit, sich wieder Gedanken über die Beziehung zu machen und sich wirklich zu sammeln und zu sagen, was ist da los, statt zu gucken, du bist fremdgegangen, sollte man sagen, was können wir tun, damit wir unsere Beziehung wieder beleben können? Und du findest immer was, Immer.
Und wenn man nichts findet, ist das der Punkt, wo man sich dann trennt, was ja dann auch okay ist.
Was auch okay ist.
Also, aber zuerst...
Aber erst mal gucken.
Erst mal sich prüfen, im Sinne von auseinandergehen und gucken, was ist da noch da, will man das und so weiter. Und da kann natürlich
was
auch...
Was ist an Gefühlen noch da? Was ist Kränkung? Was ist Besitztum? Was ist wirklich Liebe? Das wird oft verwechselt. Und das vor die wichtigste Nachricht ist, und das ist das, was... Die Zeit heilt die Wunden. Das ist wirklich so. Wenn du so etwas erlebst, sprich drüber mit deinen Freunden, sprich drüber auch mit Therapeuten. Aber sei dir ganz gewiss, und das ist eine wichtige Nachricht, die meine Patienten sehr gerne aufnehmen, dass ich ihnen versprechen kann und sage immer, gehen Sie durch dieses Jahr, aber in einem Jahr ist es vorbei. Mein Gott, wen haben wir alles schon geliebt und lieben Sie heute nicht mehr? Das Gehirn ist irre. Das ist toll. Es kann sich so verändern, dass das die Menschen dann gar nichts mehr bedeuten. Und wir denken, wir können die nie vergessen, wir können die Trennung nie verwinden. Du hast auch schon mal einen Liebeskummer gehabt, wo du gedacht hast, das kriegst du nie weg, jetzt ist er weg. Und das ist wirklich wichtig für die Menschen, dass man wirklich weiß, das geht vorbei, das tut weh. Und dann gibt es noch eine wichtige Art, wie man damit umgeht, wie man trauert damit. Aber darüber reden wir, glaube ich, nochmal in einer anderen Folge, über Trauer.
Absolut, über Trauer wollen wir in einer Folge hier von unserem Podcast noch sprechen. Ich finde, wir kommen zu einem ganz guten Schluss, zu so einer Conclusio, wo wir erstens mal viel angesprochen haben und zweitens mal aber auch einen Lichtausblick gegeben haben.
Ja.
Wobei ich noch eine Sache kurz sagen will, weil du gesagt hast, sprich mit deinen Freundinnen oder Freunden drüber.
Ja.
Nicht selten gibt es da, und vielleicht ist das jetzt eine klischeehafte Unterstellung, aber ich meine es erlebt zu haben, nicht nur einmal, ein in der Katastrophe bestärkendes Moment im Freundes- und Freundinnenkreis.
Dann sind das keine Freunde. Ein guter Freund hört dir zu, aber gibt keine Ratschläge.
Das finde ich eine spannende Aussage, weil dieses Ding, ich gehe zu meinem Freund oder die Frau geht zu ihrer Freundin, klagt das Leid und dann wird dieser Arsch oder diese Ärschin noch größer, noch monströser im Sinne von, das brauchst du dir doch von dem oder von der nicht bieten lassen, schieß sie ab, schieß ihn ab und so weiter, never ever, Vollgas und Vollalarm und alle zu den Waffen.
Einen guten Satz, ein guter Freund verleiht seine Ohren und benutzt nicht die Zunge. Also wenn ich zu dir als Freund komme, dann leihe ich mir deine Ohren, aber ich will nicht deine Zunge.
Darf ich an dieser Stelle mit deinem Einverständnis zusammenfassen, zum Schluss unserer Folge über das Thema Untreue und Affären, dass sowohl Konstellationen in der Partnerschaft, haben wir besprochen, dazu führen kann, aber auch die Konstitution in der Persönlichkeit dazu führen kann, dass aber in jedem Fall Krise als Chance wir nutzen können, oder du hast auch mal in einem Zusammenhang zu mir gesagt, der Krise die Katastrophe nehmen.
Ja.
Ja, das kann natürlich auch in der Therapie insofern gut passieren.
Ein Beigeschmack der Katastrophe nehmen,
Ein Beigeschmack.
Hat Max Frisch gesagt, ja.
Aber sehr schön.
Ja.
Aber was auch eine gute Nachricht ist, wenn man in diesem Fall sich professionell beraten lässt, stellt man fest, dass ein professionelles Gegenüber wie du sagt, pass mal auf, das, was dir da passiert ist, ist nicht der Weltuntergang. Weil das
passiert
haben wir schon
jeden Tag.
So, genau, darauf wollte ich noch hinaus.
900 Millionen Mal. Jeden Tag passieren Trennungen, jeden Tag passieren Untreue, jeden Tag passiert, und all das wird überlebt.
Und vielleicht manchmal sogar.
Und man lernt so viel draus. Es ist ein ganz positiver Prozess im Prinzip. Also das kannst du in dem Moment jemandem nicht sagen, wenn er da sitzt und weint. Sie sind in einem positiven Prozess. Aber im Ganzen gesehen ist es ein positiver Prozess.
Und da interessiert mich eure Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, diese Meinung von Docs zum Ende der Folge ist für viele neu. Dass Betrogenwerden ein positiver Prozess sein kann. Und dass nach einer Affäre eine Beziehung sogar besser werden kann, als sie vorher war. Habt ihr das schon mal so oder so ähnlich erlebt? Dann teilt das doch gerne mit uns in den Kommentaren.
40 plus.
Auch im SWR1 Leute-Kanal auf YouTube.